Ganz, ganz guten Morgen miteinander. Ich muss schnell da mein Handy einstellen, dass ich sehe, wie spät wir haben. Nicht, dass ich zu lange mache. Meine Uhr hat ein bisschen Wasser verwischt, wie ich vorgestern die gehabt, als ich am Fischen war. Ja, so Sachen kann es einfach geben, oder? Das ist einfach so. Aber es ist nur die Uhr nass geworden und ich reindurch, ist alles gut. Ich habe heute Morgen miteinander Abendmahl feiern und dann habe ich eben gedacht, es wäre schön, wenn wir miteinander mal könnten, einfach uns ein paar Gedanken machen über das Abendmahl. Vielleicht habe ich das schon mal gesagt, aber das macht gar nichts. Florian hat auch gemeint, das mache ich nicht, wenn man das schon mal gesagt hat. Muss man noch ein bisschen Leute machen? Okay, voilà, ist noch besser so. Gut, tipptopp. Und wenn ihr eine Bibel mit dabei habt oder auch ein iPhone oder irgendwie, könnt ihr immer auch die Bibelstellen aufschlagen und miteinander anschauen. Ich rede auch Zürichdeutsch, ist das gut oder versteht jemand kein Zürichdeutsch da? Okay, tipptopp. Gut. Wie?
Ich finde es
glatt. Ich finde es glatt, ja, tipptopp. Bei uns heisst es Einkaufszentrum so, es glatt, oder? Genau. Vielen Dank für das gute Wasser, sogar mit Zitronensaft drin. Sehr gut, vielen Dank. Wenn wir miteinander mal aufschlagen, Lukas Kapitel 22. Und es ist für mich so bewegend, wenn ich sehe, was es der Herr Jesus gekostet hat, wie der Herr Jesus seinen Weg ist gegangen und hat ja seinen Jüngern dreimal hintereinander gesagt, er ging auf nach Jerusalem. Er war 3 Jahre mit ihnen unterwegs gewesen, hat sie versorgt, hat geschaut, dass sie alles haben, dass sie keinen Mangel gelitten haben. Der Herr Jesus fragt seinen Jüngern auch mal und sagt, ihr habt je mal Mangel gehabt, sagt der Petrus, eben wie aus der Pistole geschossen, nein, wir haben nie Mangel gehabt. Und jetzt auf dem Weg dann nach Jerusalem, es ist vor ihnen liegt Passa, es ist eines von diesen grossen Pilgerfest. Das Pilgerfest, 3-mal im Jahr haben ja alle Männer in Israel müssen, also das heisst ab 13, haben sie müssen aufgehen nach Jerusalem, das war am Passa, an Shavuot und an Sukkot. Und auf Deutsch übersetzt ist also an Ostern, an Pfingsten und zum Laubhüttenfest. Haben sie müssen raufgehen. Und auf dem Weg dort rauf, der Jäger mit seinen Jüngern unterwegs, dann sagt er ihnen, kurz vor Jerusalem, sagt er ihnen, nachdem er 3-mal gesagt hat, er muss nach Jerusalem gehen, er wird dort in die Hände von den Nationen, in den Heiden überliefert werden, er werde dort sterben. Der Petrus wehrt dann ab und sagt, nein, das geschehe dir ja nicht. Einfach die ganze Situation möchte ich euch das vorstellen. Und all die Pilger, die hoch sind gegangen nach Jerusalem, das sind ungefähr 1,5 Millionen Pilger gewesen. Ungefähr. Vielleicht 1 Million bis 1,5 Millionen. Also eine riesengroße Menge. Und viele von denen sind dann auch unten im Teich Siloa sind sie gewesen, haben sich dort auch gereinigt oder später dann in der Mikwe haben sich gereinigt, sind dann aufgestiegen auf diesen Stufen vom Teich Siloa, hat man früher eine Strasse gehabt, die kann man heute auch noch anschauen, kann man teilweise sogar begehen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, unterirdisch werden die jetzt ausgraben, im Teich Siloa, der ganze Teich Siloa wird heute ausgraben, damals, wo wir in Israel waren, war die erste Hälfte gewesen. Jetzt haben wir können die andere Hälfte haben wir können abkaufen und jetzt wird der ganze Teich Siloa wird ausgraben und unterirdisch kann man dann auf den alten Stufe, auf den alten Stegentritt, kann man rumlaufen bis zum Tempel. Also es ist faszinierend, man hat auch Gemälde dort, Bilder dort und auf dem Weg ist der Herr Jesus und dann lesen wir, schlagen wir mal auf miteinander, Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, wenn ihr das Abendmahl gehört habt im Internet vom letzten Donnerstag, die Vers habe ich auch gelesen dort, aber das ist das Einzige, was ich gelesen habe. Ich habe keine Angst, ich wiederhole nicht die Gebetsstunde vom letzten Donnerstag. Und ich habe heute die Aufgabe gehabt, den Römerbrief etwas zu sagen, aber beim Abendmahl habe ich dann die einleitenden Vers gelesen. Und ich schlage auf Lukas Kapitel 22 ab Vers 7. Da heißt es, es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, oder? Das hat ja einen Zusammenhang auch mit einem Passa. Und heißt er, an dem Passalam geschlachtet werden musste. Und die Passalämmer haben wir zum Beispiel geschlachtet am Gründonstieg oder am Karfreitag. Also man hat mit so vielen Lämmern müssen geschlachtet werden, weil die gar nicht alles können. Einem Tag sind die Hunderttausende gewesen. Auf alle Fälle, man hat die geschlachtet und man hat das vorbereitet. Man hat das auch geröstet auf dem Grill. Man hat keinen Knochen, den Verbrechen. Könnt ihr euch das vorstellen? Jerusalem voller Pilger. Voller Geblöcke vom Chef. von dem Geruch von dem geräucherten oder gebratenen Fleisch. Und dann heißt es da, es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet das Passahmahl, dass wir es essen. Und das ist noch der Sederabend mit den verschiedenen Gewürzen, mit den verschiedenen Kräutern, kommt das Ei auf den Teller, ein Knochen kommt auf den Teller. Alles verschiedene Symbole, die hinweisen auf das Leiden vom Herrn Jesus. Und das haben sie alles vorbereitet. Und für mich ist aber sehr faszinierend zu sehen, was dann der Herr Jesus sagt. In dem Sinn sagt, der Herr Jesus sagt, alles genau gewusst, was wird kommen. Und so lassen wir miteinander. Ab Vers 9, sie sprachen zu ihm, als sie fragen, die Jünger fragen, ja, Herr Jesus, wo sollen wir das Passahlamm vorbereiten? Oder Jerusalem ist ja voller Pilger, wir haben gar keinen Platz. Wie ist es möglich, dass wir da reinkommen, dass wir einen Saal finden? Da sagt der Herr Jesus, er aber sprach zu ihnen, Vers 10, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Damals völlig unüblich. Ein Mann, der einen Wasserkrug trägt, das war eine totale Frauenaufgabe. Auf alle Fälle folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer, also der Rabbi, lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann. Also der Jesus genau gewusst, da ist ein Mensch auf der Straße in Jerusalem, er trägt den Wasserkrug, er wird in das Haus hineingehen, er wird dort, wird sie auf ein Hausherr treffen, sie werden ihn können ansprechen und der Herr Hausherr hat schon alles vorbereitet. Heißt so, und ich soll zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann. Und jene wird auch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es alles. Und als sie hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl. Und wenn ich das so lasse, meinet ihr dann nicht auch, dass der Herr Jesus auch alles weiß vor seinem Namen? Und zwar das Positive wie auch das Negative. Aber für mich wird jetzt einfach mal das Positive oder das, was wir nicht wissen, dass morgen wird kommen. Ich weiß nicht, was morgen wird sein. Jeder von uns kann innerhalb kürzester Zeit tot umfallen. Oder wir denken, der Koffer hat innerhalb von kürzester Zeit hat er 5 Stands haben. Der Koffer draus. Wir haben das nicht gewusst. Er hat einfach sportlich, hat er nicht mehr so können, nicht mehr so mögen. Ist ein Untersuchung, dann sagen sie, sie müssen sofort ins Spital, haben 5 Stents gesetzt. Aber wenn man das nicht entdeckt hätte, oder ein Freund von mir ist mit 20 aufs Velo tot umgeht, Herzstillstand. Wir wissen nicht, was kommt. Deswegen, wenn ich das so lese, für mich ist es so schön zu wissen, mein Gott, der Jesus, er weiß wirklich alles. Er hat mein Leben in seiner Hand. Im Psalm 139 heißt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und das lässt mich ruhig werden, lässt mich still sein. Ich darf geborgen sein. Und das Wort Gottes sagt, dass wir eine Gott haben, der Gedanken vom Frieden hat über uns, aber nicht vom Leid. Das macht mich ruhig und getrost. Aber gehen wir da weiter. Dann lesen wir im Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, da legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und dann sprach er zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also es zeigt einfach die ganze emotionale Seite vom Herrn Jesus. Und mein Herr Jesus ist ganz Mensch gewesen. Oder wir denken immer, er ist so abgehoben gewesen. Nein, er ist ein Mensch gewesen. Auf der einen Seite hat er geweint über Jerusalem. Da sagt er, ich habe mich gesehnt. Und auf der anderen Seite hat er zweimal den Tempel gereinigt und hat alle aus dem Vatershaus rausgerührt. Der Herr Jesus ist Mensch gewesen. Und der Jesus kann mitleiden. Der Jesus versteht uns. Der Herr Jesus sagt uns, der Hebräerbrief ist unser hoher Priester, der uns von Gott vertritt. Und da sagt er, ich sehne mich mit euch Gemeinschaft zu haben. Mit euch am Tisch zu sitzen. Mit euch das Abendmahl zu feiern. Und das Abendmahl ist ein Hinweis auf das, dass der Herr Jesus für uns ans Kreuz geht. Und dass der Jesus uns versöhnt mit dem Vater im Himmel. Also uns wieder neu eine Gerechtigkeit schenkt, die wir haben verloren. was er uns wieder heilig hinstellt vor dem Vater, was er uns kleidet mit Kleidern des Heils. All diese Sachen. Und das sehnt sich der Jesus, dass es wieder möglich sein kann. Und es gibt aber auch Ausdruck, wenn es da heißt: mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen. Der Jesus sehnt sich danach, dass der Vater wieder uns in die Gemeinschaft aufnehmen kann. Und das ist für mich so bewegend. Der lebendige Gott hat von Grundlegung der Welt, hat er mit dem Sohn, in der Dreieinigkeit haben sie festgelegt, was der Weg von der Erlösung sein wird. Was der Weg wird sein, wieder zurück zum Vaterherzen. Und da sagt der Herr Jesus, ich sehne mich mit Sehnsucht danach, dass ich das endlich kann ausführen kann, was wir von Grundlegung von der Welt haben festgelegt. Und das Festlegen ist, betrifft dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist. Es betrifft uns, nämlich, dass wir wieder eine Gemeinschaft haben mit ihm. Oder ich sehne mich, ich freue mich riesig, unser Sohn, der Marco, wohnt in Kanada. Der hat uns vor 3 Wochen ein SMS geschickt, du Papi, komm mit Schweiz in die Hei. Und dann gesagt, ja, wann kommst du denn, oder? Und dann sind wir eben gerade nicht die Hei. Also, er kommt jetzt hier an, hat einen billigen Flug gefunden und ich habe ihn seit einigen Jahren nicht gesehen. Er war seit 7 Jahren nicht mehr in der Schweiz gewesen. Er kommt mit seiner ganzen Familie und jetzt haben wir es so können regeln, dass er zuerst nach Deutschland geht und dann zu uns kommt. Wir können gleich noch ein paar Tage zusammen sein. Aber wisst ihr, wie unser Vater im Himmel sich sehnt, uns an sein Herz zu drücken. Das ist so faszinierend. Auf alle Fälle, lasst mir da, ich habe mich gesehnt mit Sehnsucht. Dann sagt er eben, denn ich sage euch, dass ich gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte und brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das ist mir gesagt, der Jesus wird zuerst Passa feiern und nachdem er Passa gefeiert hat, fängt er erst an mit Marim. Also es war ein Übergang vom jüdischen Passa übergehend zum Abendmahl, wie wir es heute haben und wie wir es auch lesen in 1. Korinther Kapitel 11. Das ist einfach mal das ganze Umfeld. Und in dem ganzen Umfeld tun wir miteinander jetzt aufschlagen, Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13. Ich muss schauen, dass ich da nicht zu lange rede. Ja, es ist halb, okay, das geht, aber... Aber es ist ja interessant, der Herr Jesus hat sich eben zurückgezogen in das Obergemach. Und er geht dort und in dem Obergemach alles auspolstert, jeden Lied, das im Tisch und manchmal hat man auch dreckige Füße. Und ich habe ja gesagt, der Herr Jesus mit seinen Jüngern, wenn sie urgehen, so 3 Mal in den festlichen Tagen, das heisst zu Passa, zu Shavuot und auch zu Sukkot, ist man aufgegangen. Was haben wir zuerst gemacht? Man ist in eine Mikwe gegangen. Ihr kennt das Wort Mikwe, oder? Am Toten Meer gibt es wunderschöne alte Mikwes. Und Mikwes sind rituelle Tauchbäder mit fließendem, frischem Quellwasser. Entweder fließendes Grundwasser oder Flusswasser. Und dort an diesen Mikwe hat man sich immer gereinigt. Und da geht ein grosser, breiter Weg geht in die Mikwe runter. Da hat man das zweite runtergehen können. Man hat sich dort entkleidet, die alten Kleider auf die Seite da, sich gewaschen und dann geht einen ganz schmalen Weg rauf. Und auf dem schmalen Weg kann man nur ganz alleine gehen. Und der Jesus nimmt den Bezug auf das und sagt, breit ist der Weg, der ins Verderben führt und schmal ist der Weg, der rauskommt zum Himmelreich. Und auf das nimmt der Jesus Bezug. Und jetzt lesen wir miteinander Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, Füßwäschung. Und all die Jünger, die jetzt zusammen sind mit dem Herrn Jesus zu dem Passamal, zu dem Sederabend, die haben sie erst sich gewaschen, sind in den Mikwe gegangen, sind sauber und rein, sind sie gekommen zu dem Fest, haben sich neue Kleider angezogen, haben sich frisch parfümiert und kommen jetzt rauf zu dem Sederabend. Aber ihre Füße werden wieder schmutzig von der Mikwe oder von unten durch, dort vom Teich Siloa, sind ja ein paar hundert Meter und auf dort sind hunderte von Menschen gegangen. Tausende, Millionen. Alles schmutzig. Und jetzt kommt man dort rein und normalerweise ist man bei einem so grossen Gastmahl ist es so gewesen, dass der zweitunterste Diener ist gegangen und hat jedem ankommenden Gast Sandalen aufgemacht. Und der unterste Diener hat die Füße gewaschen. Der Johannes der Täufer sagt, nach ihm wird einer kommen, dem bin ich nicht würdig, die Schuhriemen von seinen Sandalen aufzumachen. Also Johannes sagt, ich bin nicht der unterste Diener, nur der zweitunterste. Aber nach mir kommt einer, der ist noch tiefer unten. Aber dann bin ich nicht würdig, die Schuhriemen aufzumachen. Also es ist für mich so faszinierend, all die Zusammenhänge. Auf jeden Fall lesen wir jetzt miteinander Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, dort lesen wir, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, oder? Wir haben miteinander gesehen, dass der Jesus wirklich alles gewusst hat. Er hat gewusst von dem Obergemach, er hat gewusst von dem Saal, er hat gewusst von den Polstern, er hat gewusst von dem Mann, der den Wasserkrug trägt. Und jetzt lesen wir da, und Johannes betont das nochmal und sagt, als Jesus aber wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn im Iskariot es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und nahm ein Leinentuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen. Und er kommt nun zu Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschest meine Füße, oder? Er hat Petrus nicht können verstehen. Wie ist es möglich, dass er, der Herr Jesus, sein Rabbi, sein Meister, der unterste Dienst tut? Es zeigt aber auch keiner von den Jüngern bereit, sie das zu machen. Der Jesus macht, Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich jetzt tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, und das nimmt immer Bezug auf die Mikwe, sagt der Herr Jesus, wer gebadet ist, also wer sich schon mal reinigt hat, in der Mikwe, hat nicht nötig, sich zu waschen. Und der Herr Jesus nimmt auch Bezug dann aber auf die Wiedergeburt. Das heißt, wenn du mal wiedergeboren bist, du musst dich nur einmal bekehren. Nur einmal wiedergeboren werden. Aber was wir brauchen, ist immer wieder neue tägliche Reinigung, weil unsere Füße im Alltag werden einfach dreckig. Sagt dann der Herr Jesus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Er ist ganz rein. Und dann sagt der Jesus, ihr seid rein und macht auch ein paar Ausnahmen, sagt aber der Judas nicht. Der Judas ist nie innerlich ganz mit dabei gewesen. Ihm ist immer um was gegangen? Die eigene Ehre, die eigene Vorstellung und um sein eigenes Geld. Weil in anderer Stelle sagt uns die Bibel ganz klar, dass der Judas ist ein Dieb gewesen. Er hat Geld gestohlen und hat immer so da, wie wenn er der Frömmste wäre. Das ist eine riesengroße Tragik. Aber wir sehen, der Herr Jesus zuerst macht er was? Er macht sich zum untersten Diener. Er ist bereit, uns immer wieder neu zu vergeben. Und das macht mich so getrost. Wir haben da gelesen, die Bibel sagt, der Herr Jesus weiß. Ich habe betont, ganz am Anfang, der Herr Jesus weiß unsere Lebenssituation. Aber der Herr Jesus weiß auch, wer da mit ihm am Tisch sitzt. Der Herr Jesus weiß, da sitzt ein Petrus, wenn drüber wird verlügen. Er weiß, da ist ein Judas, der ihn wird verraten, für 30 Silberlinge. Er weiß, dass da Jünger sind, wo alle werden weggehen. Und dennoch macht Jesus den untersten Dienst. Er macht den untersten Dienst vom Sklaven, vom untersten Sklaven. Er ist bereit, dir immer und immer wieder zu vergeben. Das macht mir Mut. Mir macht das Mut, ich darf immer und immer wieder zum Herrn Jesus kommen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder aufs Seelsorgetelefon gehabt. Die Person fragt mich, ja, kann der Herr Jesus mir immer wieder vergeben? Kann der Herr Jesus mir immer wieder vergeben? Und wenn ich solche Stellen lese, oder auch 1. Johannes 1, Vers 9 und andere Stellen, die Bibel sagt uns ganz klar, wenn wir zum Herrn Jesus kommen, ihm unsere Schuld sagen, ihm unser Vergehen bekennen, er ist treu und gerecht und reinigt uns von all unseren Untugend. Das ist das, was der Herr Jesus uns da sagen will. Und die Grundlage ist gesetzt worden, geleitet worden, ganz klar am Kreuz von Golgatha. Der Herr Jesus ist bereit. Wir dürfen kommen. Wir dürfen unsere Sünde ihm sagen. Und das macht mir riesengroßen Mut. Ich werde zum nächsten Gedanken kommen, weil es geht schon ziemlich rassig die Zeit. Und dann tut der Jesus, und ihr müsst euch das vorstellen, ich habe das schon zweimal gesagt, ihr müsst euch das vorstellen, mit Entschuldigung, aber einfach, ich weiß nicht, wenn ihr in der Situation gewesen wäret mit diesen Jüngern. Sie pilgern auf nach Jerusalem, 1,5 Millionen Pilger, ein riesen Lärm, Geblöcke, Schweiß, Dung auf der Straße. Der Herr Jesus sagt, ich gehe auf nach Jerusalem zum Sterben. Der Herr Jesus macht sich zum untersten Diener. Er hat dreimal gesagt, ich werde in die Hand von der Heiden überliefert werden. Ich weiß nicht, was das in einem auslöst. Also in meinem Herz, wenn ich mit dabei gewesen wäre, mir wäre das Herz in die Hose gerutscht. Ich wäre verzweifelt. Was, du stirbst? Ich bin doch dir nachgefolgt. So wie in Petrus, nein, Jesus, das passiert dir nicht, wir brauchen dich, du darfst nicht weggehen. Und dann sagt der Jesus, nachdem er die Füße gewaschen hat, sagt er zu ihnen, in Vers 14, Vers 1 von Kapitel 14, dann sagt er ihnen, und er richtet den Blick von den Jüngern, richtet er weg, und er richtet den Himmel und sagt zu ihnen, euer Herz werde nicht bestürzt. Also der Jesus genau gewusst, wie es im Herz von den Jüngern aussehen hat. Er hat genau gesehen, dass da Jünger sind, die sind total niedergeschlagen. Und er gibt ihnen Mut und sagt ihnen, euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Er sagt damit, einer steht über der Situation, wo ihr jetzt drin seid. Einer ist grösser. Auch wenn ihr nicht wisst, was kommt. Und der Herr Jesus selber hat nicht gewusst, was kommt. Wie sie die tiefsten Tiefe innen von der Gott verlassen hat, hat er nicht gewusst. Er gewusst, er wird die Schuld von dieser Menschheit auf sich nehmen. Er hat gewusst, was es für ihn bedeutet. Er hat ja Jesaja 53 gekannt. Er hat gekannt Psalm 22. Er hat gewusst, was der leidende Heiland, was das Alte Testament über ihn sagt. Hat er alles gewusst. Aber was es bedeutet, am Kreuz zu hängen und von seinem eigenen Gott verlassen zu sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er nicht gewusst. Und deswegen sagt er da, euer Herz wird nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt an mich. Und dann richtet er den Blick von seinen verängstigten Jüngern, richtet er himmelwärts und sagt, im Hause meines Vaters, das sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, ich würde euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und da redet jemand wie ein Bräutigam über seine Brut. Wirklich. Weil im Judentum ist es so gewesen, wenn zwei verlobt sind, hat sich der Bräutigam ganz bewusst vorbereitet und er hat als Bräutigam für seine Brut im Haus von seinem Vater hat er eine Wohnung vorbereitet. Und genau das sagt der Jesus da. Er sagt, und im 2. Korintherbrief und auch im Epheserbrief, Kapitel 5, wird der Herr Jesus immer wieder vergleichen und wird den Vergleich ziehen und sagt, er, der Bräutigam, Gemeinde, die Brut. Immer wieder der Vergleich. Und dann nimmt der Herr Jesus Bezug und sagt, auf einen damaligen Gebrauch von den galiläischen Juden, sagt der Herr Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und sagt er, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Sie haben Angst, sind niedergeschlagen, sind traurig, wissen nicht, was kommt. Und dann richtet er den Blick himmelwärts und sagt, im Haus von meinem Vater sind ganz viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, ich würde euch hingehen und für eure Städte bereiten. Und wenn ich dann hingehe, komme ich retour und hole euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Und das ist der Zustand, wo wir heute drin sind. Der Herr Jesus ist im Haus von seinem Vater. Er bereitet uns eine Wohnung. Er kommt wieder und wird uns heimholen, damit wir dort sind, wo er ist. Und die Grundlage ist geleitet worden am Kreuz von Golgatha, in dem, was wir heute feiern. Es ist für mich faszinierend, er hat Sehnsucht. Die Sehnsucht kommt zum Ausdruck, wenn er sagt, mit Sehnsucht habe ich danach gesehnt, mit euch dieses Mal zu feiern. Es ist aber auch der Ausdruck, ich gehe, aber ich komme wieder, ist Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht von einem Bräutigam nach seiner Brut. Er sehnt sich danach und gleichzeitig sagt er dann aber auch, und ich werde euch, wenn ich hingehe, eure Städte vorbereiten. Ich lade euch nicht alleine zurück. Und das ist das Schöne, jedem von uns, wenn wir Kinder Gottes sind, wohnt der Heilige Geist. Und über das redet der Jesus auch. Er fängt dann nämlich an, in Vers 15 von Kapitel 14 sagt er, er fängt an und redet über den Heiligen Geist, über den Beistand, wo wir kommen. Er sagt zu uns, ich werde euch den Heiligen Geist schicken und er wird bei euch und in euch sein, und zwar in Ewigkeit. Oder die Stelle, wo du gelesen hast, Erich, wo der Jesus seine Jünger anhaucht, das ist zwischen Golgatha und Pfingsten. Dort der Jesus seine Jünger anhaucht und sagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Die Übersetzung, die du gelesen hast, dort steht, nehmt hin den Heiligen Geist. Aber in der besseren Übersetzung heißt, nehmt hin, Heiligen Geist. Er gibt den Jünger, wo Pfingsten noch nicht passiert ist, ein kleines Angeld, hinweisend auf Pfingsten, damit die Jünger nicht entmutigt sind, nicht niedergeschlagen sind, nicht so tief enttäuscht sind. Nehmt hin, Heiligen Geist, und dann ab Pfingsten kommt, da können wir nachlesen in Apostelgeschichte 2, kommt der Heilige Geist kommt über die Gläubigen, wohnt in ihnen, und es erfüllt sich das, was wir jetzt miteinander lesen. Johannes 14, ab Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und zwar für immer. Er geht nie mehr weg. Wir können heute den Heiligen Geist, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wir können ihn dämpfen, wir können ihn traurig machen, aber er wird immer da sein. Der Jesus hat es verheißen. Das sind nicht meine Worte, es ist Gottes Wort. Und an dem dürfen wir uns festhalten. Wir können manchmal alleine sein, aber wir sind nie verlassen. Wir sind manchmal einsam, aber der Herr Jesus ist dennoch da. Er wohnt in unseren Herzen. Und sein Heiliger Geist. Und Grundlage dafür ist geleitet worden am Kreuz auf Golgatha. Und dann geht der Herr Jesus weiter und er lädt uns ein und sagt eben dann in Johannes 15, und das sind alles zusammenhängende Reden, die der Herr Jesus mit seinen Jüngern geredet hat. Und ich glaube, die Sehnsucht, die der Herr Jesus hatte, seinen Jüngern das mitzuteilen, ist eben auch über den Himmel, über den Heiligen Geist, über die Einladung, bei ihm zu bleiben. Johannes 15, bleiben in mir, ich in euch. Es ist die Sehnsucht, er sehnt sich nach uns. Der Jesus redet aber auch darüber, dass wir in dieser Welt werden wir immer Schäfe mit unter Wölfen sein. Christ sein ist nicht immer einfach. Ein sauberer, klarer Weg mit Jesus gehen, heisst auch manchmal eben auch leiden. Und über das redet der Jesus auch. Der Herr Jesus tut uns nicht irgendwie vor Tatsachen stellen oder mit uns mit Sachen konfrontieren, wo er nicht darüber geredet hat. Er redet nämlich dann in Johannes Kapitel 16 oder 15, können wir schon miteinander anfangen. Da redet er nämlich, ab Vers 18, sagt der Herr Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also wenn du das Kind Gottes bist, wenn Jesus in dir wohnt, ist es zwangsläufig, dass nicht immer einfach nur alles Sonnenschein ist. Es ist einfach so. Und es geht manchmal bis in Ehen rein, in Beziehungen rein, es geht in einen Arbeitsplatz. Wenn man klar Position bezieht für Jesus, dann ist man manchmal auch einfach auf die Seite gestellt. Man wird gehasst, man wird unter Druck gesetzt. Man erlebt das, was der Herr Jesus erlebt hat. Und dann fängt der Herr Jesus an und sagt Folgendes. In Vers 22 von Kapitel 16. Dann sagt der Jesus, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch weg. Schönste kommt noch. Wir sind auf dem Weg heim. Und Grundlage dafür hat der Herr Jesus geleitet. Ich sage es nochmal, am Kreuz von Golgatha. Dort, wo der Herr Jesus für uns ist, ans Kreuz gegangen, hat Salz. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. Und er freut sich, dass wir endlich auch mal dann bei ihm daheim werden sein. In dem Haus, wo er für uns vorbereitet hat. Und über das lesen wir dann im Kapitel 17, so ein priesterliches Gebet vom Herrn Jesus. Es ist so ein tiefes Gebet. Und der Herr Jesus sagt dort, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein, auf das sie meine Herrlichkeit sehen. Also der Herr Jesus sehnt sich. Oder ich kenne kein Brautpaar, wo wirklich freiwillig in die Ehe hier geht, dass sich irgendwie denkt, ich will meinen Bräutigam nicht sehen. Er freut sich doch, genau das Gleiche ist beim Herrn Jesus. Und da sagt der Herr Jesus zu seinem Vater im Himmel, in Johannes Kapitel 17, sagt der Herr Jesus, und ich lese da einfach ein paar Stellen, da sagt der Jesus, Vers 9, Vater, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Der Herr Jesus, er bittet für dich. Der Herr Jesus steht für dich ein. Wir haben den besten Anwalt, der beste Hohepriester, der beste, der sich für uns eingibt, und es ist Jesus Christus selber vom Vater. Gibt es etwas Größeres? Ich weiß auch gut, wenn mein Vater manchmal mit mir hässlich war, oft ohne Grund, manchmal auch mit Grund, das ist klar, das gibt es auch. Und ich bin froh, dass ich eine Mutter hatte, die zwischendurch einmal die Hand gesagt hat, so, jetzt ist genug. Aber unser Vater im Himmel, der Herr Jesus steht für uns ein. Vater, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich. Und dann Vers 11b. Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Oder in Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Er selber steht für uns ein. Grundlage Leid am Kreuz. Vers 20. Aber ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und dann kommt das Wunderschöne, und das ist für mich das erste und das einzige Mal in der Bibel, wo der Herr Jesus etwas sagt, ich will. Und wir sind ja so gewöhnt, dass wir immer sagen, ich will. Aber der Herr Jesus sagt das nie. Das ist für mich so faszinierend. Und ich möchte das wirklich auch lernen, dass ich immer mehr sage, Herr Jesus, das, was du möchtest, das soll auch mein Weg sein. Deine Gedanken für mein Leben soll das sein, was mich bestimmt. Aber ein einziges Mal sagt der Herr Jesus Folgendes. In Vers 24 von Kapitel 17 sagt der Herr Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und wisst ihr, wenn wir die Herrlichkeit von Herrn Jesus anschauen, ich glaube, es ist nur ein Staunen. Und ich glaube, wir sind zutiefst innerlich, wissen wir gar nicht, was es bedeutet, die Herrlichkeit von Jesus anzuschauen. Nämlich seine Liebe, seine Fürsorge, sein Durchtragen, seine Gedanken vom Frieden, was er alles gemacht hat, was es ihn gekostet hat. Und da können wir einfach nur staunen, können wir nur arbeiten und können wir nur Danke sagen und gleichzeitig auch, dass wir überhaupt nicht würdig sind für das. Er hat uns aus der Sünde rausgeholt. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, muss ich sagen, ich bin nicht würdig. Aber er hat mich würdig gemacht in Jesus. Er hat mich erkauft mit seinem Blut. Er hat mich gerecht gesprochen. Er hat mich geheiligt vom Vater. Ich kann das nicht begreifen. Und das ist das, was wir mal werden. Einfach staunen bei dem, dass er alles gemacht hat. Und ich kann ihm einfach nur Danke sagen. Wie es wird sein, ich weiß es nicht. Aber es gibt ein altes Lied, das heißt, das wird einmal Herrlichkeit sein. Das ist das, was ich einfach euch mitgeben möchte, wenn wir jetzt miteinander ins Abendmahl feiern. Dass wir darüber nachdenken, kann man noch viel, viel mehr können sagen, aber die Zeit läuft einfach ziemlich rassig davon. Denkt darüber nach, leset vielleicht die Bibelstelle selber nochmal durch, macht euch Gedanken und staunet immer wieder neu, einfach über den Herrn Jesus, über sein Wort. Ist das okay so? Okay. Dann tun wir noch miteinander beten und dann gehen wir über zum Abend. Herr Jesus, wir können einfach nur arbeiten und staunen. Von Grundlegung der Welt hast du, Herr Jesus und der Vater, miteinander einfach das alles besprochen. Der Weg von der Erlösung, Golgatha, das Kreuz. Aber du hast nie ein Nein gehabt, immer ein Ja. Du bist den Weg gegangen vom Gehorsam. Für uns. Du bist Mensch geworden. Lebst auf dieser Erde. Auf dieser Erde, die so versucht ist durch Sünde. Du gehst ans Kreuz, nimmst meine, unsere Schuld auf dich, zahlst an meiner Stelle. Du bist von Gott verlassen, damit wir nie von Gott verlassen sein müssen. Danke aus tiefstem Herzen. So möchten wir einfach dich anbeten und dich ehren. Und Herr Jesus, übernimm jetzt auch das Abendmahl. Schenk du dein Segen. Schenk mir ganz neue Staunen über dich. Danke dir dafür. Herr Jesus, wir brauchen dich und wir lieben dich und wir bitten dich, komm doch du bald. Danke dir dafür.